Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Zuriga, der Espressomaschine aus Zürich für richtig guten Kaffee zu Hause.
NZZ Akzent.
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten.
Dieser Auftritt von Bundeskanzler Scholz ist, ich glaube, man kann es so sagen, Beatrice, er ist historisch.
Ich muss jedoch abermals feststellen, der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen.
Am 6. November wirft er FDP-Finanzminister Christian Lindner aus der Regierung, und das in einer Art und Weise, wie man Scholz selten gesehen hat.
Er handelt verantwortungslos.
Genau, also wir haben ja einen deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gesehen, der für seine Verhältnisse sehr wütend war, sehr angriffslustig und der in seiner Rede zur Entlassung vom Finanzminister Christian Lindner von der FDP wirklich voll auf die Personalie Lindner gegangen ist, und der hat ihn da wirklich rhetorisch fertig gemacht, hat gesagt, dass er hat zu oft kleinkariert, politisch taktiert und auch ein bisschen die Schuld auf ihn abgewälzt.
Wer in eine Regierung eintritt, der muss seriös und verantwortungsvoll handeln. Der darf sich nicht in die Büsche schlagen, wenn es schwierig wird. Der muss zu Kompromissen im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger bereit sein. Darum aber geht es Christian Lindner gerade nicht. Ihm geht es um die eigene Klientel, ihm geht es um das kurzfristige Überleben der eigenen Partei.
Und damit haben wir das Ende der Regierungskoalition, der sogenannten Ampel. Und jetzt kommt es zu diesen Neuwahlen, die Ende Februar stattfinden werden. Und was aufgefallen ist an diesem 6. November, war ja diese Emotionalität, sowohl bei Scholz als auch bei Christian Lindner. Ich spiele ihn ganz kurz an, seinen Auftritt an diesem Abend.
Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition.
Das erinnert ein bisschen an eine Trennung bei einer Ehe, oder?
Das würde ich auch sagen. Das ist ein bisschen traurig, weil Christian Lindner eine Scheidung tatsächlich schon hinter sich hat. Ich hoffe, da kamen keine bösen Erinnerungen hoch. Aber er war tatsächlich, er wirkte auf mich, und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, angegriffener als Olaf Scholz. Und zwar nicht nur, weil Olaf Scholz ihn angegriffen hat, sondern er wirkte wirklich überrumpelt von dieser Entlassung. Und wie es halt auch bei richtigen Trennungen im echten Leben ist, ist die große Frage, wer ist schuld? Also wer hat jetzt final die Ampelkoalition in Deutschland zu Fall gebracht?
Und über diese Frage wird in Deutschland heftig diskutiert. Sie könnte einen Einfluss auf das Wahlergebnis haben, sagt Deutschlandredaktorin Beatrice Achterberg. Mein Name David Vogel. Und wer ist denn jetzt der Schuldige? Wer ist der Brutus in dieser Geschichte?
Ja, das ist halt, wie halt auch so oft bei Scheidungen, nicht so einfach zu beantworten. Also den einen Schuldigen gibt's meiner Meinung nach nicht. Andere Journalisten bewerten das anders und haben da sofort nachrecherchiert. Und kurz zur Erinnerung für alle, die das jetzt nicht mehr so kleinteilig verfolgt haben. Nachdem Scholz Lindner entlassen hat als Finanzminister, gab es zwei andere, die ihren Rücktritt erklärt haben. Das waren Justizminister Marco Buschmann, Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und eben Lindner, ja, wurde eben entlassen, und einer blieb in der Ampelkoalition, und das ist Volker Wissing.
Aha.
Und der ist dann auch folgerichtig aus der FDP ausgetreten, relativ schnell.
Jetzt hast du gerade gesagt, die Journalisten hätten angefangen zu recherchieren. Was haben sie denn rausgefunden?
Also für viel Gesprächsstoff haben Recherchen der Zeit und der Süddeutschen Zeitung geführt, und da gab es zwei sehr ähnliche Artikel, und die haben eigentlich gesagt, dass die FDP von Anfang an oder schon seit sehr langem ein Drehbuch für den Bruch der Koalition hatte. Gerade bei der Zeit ist dann ausführlich beschrieben, dass sich die Liberalen in einer Potsdamer Villa getroffen haben zu so geheimen Sitzungen und dabei schon Dokumente vorgelegt, und Ziel des Ganzen war es, den Bruch der Ampel Koalition zu provozieren.
Und was beschließen Sie denn da laut den Berichten?
Laut den Berichten gab es mehrere Szenarien. Alle zielten darauf ab, dass es ein frühzeitiges Ende der Regierung gibt, also ohne FDP. Und eines der Szenarien war Scholz durch gezielte Provokation dazu bewegen, die FDP aus der Regierung zu werfen, indem er Christian Lindner entlässt, also mit der Überlegung, dann treten die anderen zurück. Und parteiintern soll das unter dem Motto oder unter dem Namen D-Day gelaufen sein. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Also was ganz gut da reinpasst, ist, dass Anfang November, um genau zu sein, am 1. November wurde das Wirtschaftspapier von Christian Lindner, das ging um eine sogenannte Wirtschaftswende in Deutschland, die wurde öffentlich.
Dieses Mal sorgt ein 18-seitiges Papier von Christian Lindner für Aufsehen, in dem er nicht weniger...
Er hat sich zwar über die Indiskretion beschwert, aber man kann sich denken, dass das auch nicht zufällig an die Öffentlichkeit, ja, gelangt ist.
Die Diskussionen um das Wirtschaftspapier des Finanzministers reißen nicht ab. Dann nützt es auch nichts, dass Christian Lindner immer wieder betont, dass es eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für einen kleinen...
Und wir hören es jetzt gerade bei den Einspielern. Die Aufregung war groß mit diesem Wirtschaftspapier. Also diese Provokationen erfüllen ihren Zweck.
Richtig, das wurde relativ schnell als Scheidungspapier, Scheidungsantrag interpretiert, weil für die Koalitionspartner der FDP, die SPD und Grünen, und das sind ja die zwei größeren Partner in der deutschen Regierung, ist das eine absolute Provokation. Da stehen Sachen drin, die die niemals mittragen würden, wie zum Beispiel die Abschaffung des Solidaritätsbeitrags. Da ist klar, dass die SPD nicht mitgeht und da würde auch beim Klimaschutz stark gekürzt werden. Und da ist dann klar, dass die Grünen das niemals mittragen würden. Von daher haben das viele als so Trennungsurkunde der Ampelregierung interpretiert.
Und zu was das dann geführt hat ein paar Tage später, das wissen ja die. Ampel ist Geschichte.
Genau, das war tatsächlich dann über kurz oder lang, also eher kurz, die Ampel hatte noch ein paar Tage und dann war sie Geschichte.
Also wenn es so war, wie die Zeit und die Süddeutsche Zeitung da das geschrieben haben, das ist ja schon dicke Post. Wie wurden diese Recherchen denn aufgenommen?
Also die Recherchen haben wirklich für viel Aufregung gesorgt im politischen Berlin. Es hat sich kaum jemand aus SPD und Grünen es nehmen lassen, es sehr empört zu kommentieren, was ja ihr gutes Recht ist. Also der neue Generalsekretär der SPD sprach da von politischem Betrug.
Und ich meine, das ist ja nun mit diesen Plänen der FDP mit der Überschrift D-Day, man muss sich das ja auf der Zunge wirklich zergehen.
Und einer der Parteichefs der SPD, Lars Klingbeil, hat dann in einer ARD-Sendung sogar gesagt,
man verhöhnt eigentlich die Demokratie und auch die Menschen in diesem Land.
Man verhöhnt die Menschen in diesem Land. Also ja, das war so ein bisschen wirklich Futter für die Gegner der FDP, diese Recherche.
Und was sagt die FDP dazu?
Es ist Wahlkampf, wo ist die Nachricht?
Also die haben das nicht abgestritten. Christian Lindner wurde relativ schnell damit konfrontiert und seine Reaktion war interessant.
Und selbstverständlich hätte die FDP ohne Wirtschaftswende die Koalition verlassen müssen. Deshalb hatte ich Olaf Scholz ja auch einen gemeinsamen geordneten Weg zu Neuwahlen vorgeschlagen. Also wo ist die Nachricht?
Also Christian Lindner hinterfragt den Nachrichtenwert dieser Publikationen.
Genau, jetzt kann man sagen, er versucht das ein bisschen runterzuspielen, aber tatsächlich ist es ja so, dass die FDP sich darauf vorbereitet hat, wie sie aus dieser Ampelkoalition raus kann. Das mag man jetzt nicht wunderschön finden, aber es ist eigentlich relativ normal. Es gehört zum politischen Geschäft und wenn sie darüber nicht nachgedacht hätten bei der Performance der Ampel, dann hätte man eigentlich auch Fragezeichen.
Okay, klar, politstrategisch, wenn man in so einer komplizierten Dreiecksbeziehung steckt, macht das Sinn. Aber klar ist, dass jetzt die FDP die Schuldige ist.
So wird es dargestellt. Ich habe mich in der Partei dann mal umgehört. Und wie in einer gescheiterten Ehe gibt es eben auch die andere Seite. Und tatsächlich erzählt die FDP die Geschichte vom Bruch der Koalition ganz anders. Und in ihrer Version hat der Kanzler Olaf Scholz den Bruch wochenlang vorbereitet, wenn nicht schon seit Monaten. Und er konnte auf die Hilfe von jemandem aus der FDP selber setzen.
Wir sind gleich zurück.
Was ist der Unterschied zwischen einem Espresso und einer guten Tageszeitung? Wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass Kaffee und Zeitung zusammengehören. Auch heute noch. Wir sind Zurega und bauen hochwertige Espressomaschinen hier in Zürich. Jetzt mit Spezialangebot für alle Hörerinnen und Leser unter zurega.com/nzz.
Okay, das ist ja spannend. Also es könnte sich ganz anders zugetragen haben, als es zum Bruch gekommen ist in der Ampel. Mit wem hast du gesprochen?
Also ich darf leider nicht die Namen nennen, wie es so oft ist, wollen die Leute mit einem sprechen, aber dann nicht mit ihrem Namen in der Zeitung erscheinen oder gerade im Podcast. Also niemand hat abgestritten, dass es verschiedene Szenarien gab, die besprochen wurden, um die Regierung quasi aus FDP sich zu beenden. Das scheint also auf jeden Fall zu stimmen und auch, dass man sich getroffen hat. Aber schon der Spin von Zeit und Süddeutsche, dass es so dieses eine Ausstiegstreffen gab, das haben die Beteiligten verneint. Die haben gesagt, wir treffen uns einmal die Woche in diesem sogenannten F-Kabinett. Das sind so 12 Mitglieder. Und es gab nicht das eine Treffen mit dem und dem Dokument, sondern wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, wie es eigentlich für die FDP läuft und wie wir es absichern können, dass wir hier nochmal irgendwie über die 5%-Hürde kommen zukünftig.
Und das haben wir ja so mitgekriegt, ne? Also von diesen drei Parteien, SPD, Grüne und FDP, ging es der FDP eigentlich am schlechtesten bei den regionalen Wahlen in den Bundesländern.
Das ist richtig. Die Liberalen in Deutschland, die es ja schon historisch immer schwer hatten, also die können höchstens mal auf 10, maximal 15% wäre jetzt schon quasi nicht mehr vorstellbar hoffen, obwohl sie oft an der Regierung beteiligt waren. Aber die müssen eigentlich konstant kämpfen und die haben sich, während sie Teil der Koalition waren, fast halbiert. Also sie sind eingestiegen mit 11%, sie kratzen jetzt an der 5%-Hürde und sie werden halt zwischen zwei linken Partnern, SPD und Grünen, wirklich ideologisch zerrieben.
Okay, aber das führt uns noch nicht zum Punkt, wie es zum Bruch gekommen ist, also wie die Geschichte aus Sicht der Liberalen zu erzählen ist.
Also wenn man die FDP-Spitze befragt, dann fällt ein Name sehr häufig und das ist Volker Wissing. Den werden viele Hörer vielleicht gar nicht so genau vor Augen haben oder vor den Ohren. Das war und ist noch immer der Bundesverkehrsminister, Bundesministerium für Verkehr und Digitales heißt es genau genommen, und bis zum Bruch der Koalition FDP-Mitglied. Aha. Und deren Führungsriege und auch Leute aus dem Umfeld von Volker Wissing denken, dass er eine Art Deal mit der SPD hatte und dass er entscheidende Informationen aus parteiinternen Sitzungen der FDP ans Kanzleramt gegeben hat.
Starker Tobak, wenn man da den eigenen ehemaligen FDP-Kollegen beschuldigt.
Das sind relativ schwerwiegende Vorwürfe. Beweise dafür gibt es nicht, meiner Kenntnis nach, konnte mir niemand nennen. Es gibt aber verschiedene Indizien, die ein bestimmtes Bild abgeben. Also erstmal sagen die, die beteiligt waren, dass es schon lange eine Entfremdung gibt zwischen Volker Wissing und der Fraktion der FDP. Er ist angeblich in internen Sitzungen schon seit Monaten immer mehr als Anwalt des Kanzlers aufgetreten. Er hat sich von klassischen FDP-Anliegen eher distanziert. Und er hat sich bei einem Digitalgipfel, ein sehr wichtiger Termin für ihn, Ende Oktober, ganz kurzfristig von seiner Staatssekretärin vertreten lassen und war stattdessen, so erzählen das FDP-Mitglieder, im Kanzleramt. Und da gibt es natürlich die Vermutung, dass es da gewisse Absprachen gab, weil warum er im Kanzleramt war, das weiß niemand und das ist recht ungewöhnlich.
Was wäre denn eigentlich das Motiv von Volker Wissing?
Es gibt die Vermutung, dass es eine Art Tauschgeschäft mit dem Kanzleramt gab und zwar soll Volker Wissing, und es gibt mehrere Personen, die das mutmaßen, das Versprechen bekommen haben, eines Tages Richter am Bundesverfassungsgericht zu werden. Muss dazu wissen, in Deutschland gibt es ein Vorschlagsrecht der Parteien für die Richter am Bundesverfassungsgericht. Es ist also plausibel, aber ich muss gleich dazu sagen, Volker Wissing selbst bzw. sein Büro haben das aufs Schärfste zurückgewiesen.
Er ist der einzige der bisherigen FDP-Minister, der nach dem Ampel-Aus in der Regierung blieb. Herzlich willkommen, Volker Wissing.
Ich grüße Sie.
Und er hat dem Spiegel ein längeres Interview gegeben und da hat er jede Form von Gerüchten kategorisch zurückgewiesen und nochmal sich selbst sehr staatsmännisch präsentiert, hat gesagt, das fiel ihm alles sehr schwer. Er war da auch körperlich angegriffen, obwohl er sonst immer sehr fit ist, und mit dieser Entscheidung ging es ihm aber nicht toll.
Ich habe regelrecht gespürt, was für eine Destruktion hier vorhanden ist, und das ist etwas Belastendes. Dinge zu zerstören ist nicht sehr angenehm.
Und erklärte auch, warum er in der Regierung bleiben wollte?
Zuerst das Land, dann die Partei.
Er sagt halt eindeutig, für ihn steht die Regierung bzw. die Stabilität der Regierung über der Partei. Deswegen ist er eben auch ausgetreten und er will aber seine Verantwortung, Bundesverkehrsminister bzw. jetzt auch Bundesjustizminister zu sein, bis zum Ende ausfüllen.
Und natürlich ist es eine Entscheidung, die ich treffen musste. Werde ich der Treue gegenüber der Partei gerecht oder der Treueverpflichtung, die ich durch Übernahme des Amtes angenommen habe? Und ich habe mich meinem Werteverständnis entsprechend so entschieden, wie ich mich entschieden habe.
Und jetzt haben wir sie, diese beiden Versionen. Die SPD sagt, die FDP ist schuld, die FDP sagt, die SPD ist schuld. Und wahrscheinlich liegt doch die Wahrheit in der goldenen Mitte.
Das würde ich schon sagen, weil den Hauptvorwurf, dass es Szenarien zum Koalitionsende gab, den hat die FDP ja nicht bestritten. Aber es geht dann so ein bisschen um das Ganze drumherum und ob die SPD nicht da auch ordentlich mitgemischt hat. Und von daher würde ich sagen, also einen Schuldigen bei einer Dreierkoalition gibt es ohnehin nie.
Und das würden wahrscheinlich alle drei Parteien so unterschreiben. Das war ja von Anfang an auch immer so ein Knorz mit diesen Parteien. Worum geht es denn letztlich denn jetzt in diesem Streit und um diese Suche nach dem Schuldigen?
Es geht da ganz klar um die Deutungshoheit in diesem Fall, weil wer auch immer der Schuldige ist, falls es sowas gibt, am Ende der Koalition, der ist auch als schlechter Koalitionspartner für die nächsten Bundestagswahlen markiert. Und momentan sieht es so aus, als würde das der FDP mehr schaden, weil dieses Narrativ ist halt sofort sehr gut aufgenommen worden von den zwei anderen Partnern. Und ja, das könnte die FDP im anstehenden Wahlkampf wirklich ein paar Prozentpunkte kosten. Und für die Partei ist das extrem bitter, weil für sie geht es wirklich um alles. Sie sind momentan in den Umfragen unter der 5%-Hürde, die es braucht, um in den Deutschen Bundestag zu kommen. Und die Partei hat schon immer mit dieser Hürde gekämpft. Sie hatte schon einige Nahtoderfahrungen. Und diesmal könnte es dann wirklich das vorerst endgültige Aus für die FDP sein.
Muss man sagen, die Paartherapie, die hat seit ein paar Monaten nicht mehr funktioniert. Jetzt bleibt einem nur noch die Mediation.
Ja, das kann man so stehen lassen.
Liebe Beatrice, vielen Dank.
Sehr gerne, Dankeschön.
Das war unser Akzent mit Deutschlandredaktorin Beatrice Achterberg. Mein Name David Vogel. Bis bald.